Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist die Ausgabe vom 25. November 2025. Lotte und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Jetzt ist die Zeit günstig, ein richtiger Zeitpunkt für ein Abonnement beim Nebelspalter. Die Rahmenverträge drohen, sie bedrohen unsere Freiheiten. Und wer das genau will wissen, wer mehr will wissen darüber, der muss den Nebelspalter lesen. Rahmenverträge ist unser grosses Thema. Und in dem Sinne ist jetzt der gute Zeitpunkt gekommen. Wenn ihr sonst die EU gerne habt oder auch nicht so gerne habt, könnt ihr jetzt noch einen Kalender kaufen bei uns. Das ist ein ganz, muss man schon sagen, ein schöner Kalender mit sehr viel kritischen, guten Zeichnungen von Jürg Kühni zum Thema Rahmenverträge, EU und so weiter. Gut, und dann haben wir ganz wichtig noch wegen dem Abo einen Black Friday. Wer hat nicht einen Black Friday, obwohl wir kein Thanksgiving haben in der Schweiz? Hat ganz Europa einfach den Brauch übernommen von Amerika? Wir auch. Gami, um was geht's?
Ja, diese Woche gibt es beim Nebelspalter ein handsigniertes Geschenk-Abo als Black Friday-Aktion, digital oder auch Kombi. Du, Markus und Dominik Feusi, ihr könnt das dann signieren. Dazu gibt es noch den Nebelspalter-Kalender eben mit diesen 12 Karikaturen zu den Rahmenverträgen. Also in den Shownotes unbedingt draufklicken und vom Abo profitieren.
Sehr gut. Also, jetzt, Alain Berset. Er war mal Bundesrat in der Schweiz, Sozialdemokrat, lang Bundesrat gewesen, je nach Standpunkt ein erfolgreicher oder ein zu erfolgreicher, je nachdem, was man will. Aber er hat natürlich viele Vertraute gehabt, die ihm geholfen haben bei seiner Arbeit. Das ist okay, aber offensichtlich sind die nachher sehr gut entschädigt worden, wo sie gegangen sind. Um was geht es gar nicht?
Es geht darum, dass der Blick die Recherche gemacht hat und das gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz und jetzt eben schwarz auf weiß Unterlagen hat, die zeigen, dass am Berset seine engsten Mitarbeiter total 750'000 Franken kassiert haben. Es geht um Mitarbeiter aus seinem Stab und ich habe jetzt gerade 3 von denen ausgesucht. Also beim Blick gibt es dann auch noch die ganze Liste, wie das Geld verteilt worden ist. Aber der Lukas Gräsch zum Beispiel, der hat am meisten bekommen mit 366'000 Franken. Er ist von 2020 bis 2023 der Generalsekretär von Alain Berset gewesen. Heute Partner bei Hurzelneff Schmiedkonsulenten. Dann haben wir zum Beispiel auch den Stefan Honegger, der hat 153'000 Franken bekommen. Er ist 3 Jahre lang der persönliche Mitarbeiter gewesen von Alain Berset und ist heute in der Beratungsfirma Plus Value mit dem Peter Launer. Und wer auch einen guten Batzen bekommen hat, ist der Michael Brändle. Er hat auch 133'000 Franken bekommen. Der ist von 2012 bis 2023 auch der persönliche Mitarbeiter von Alain Berset gewesen und heute Präsident von Pro Helvetia. Also, es hat sich gelohnt, beim Alain Berset zu arbeiten.
Genau, aber warum haben jetzt die Entschädigung bekommen? Wir sind ja einfach eben normal angestellt gewesen und haben dann irgendwann aufgehört. Warum kommen die Entschädigungen über in diesem Ausmaß?
Wenn ich das richtig verstehe, ist das natürlich die Abfindung. Eben keiner von denen ist mehr ja beim Bund tätig. Schön die goldigen Fallschirme. Und muss ich wirklich sagen, da muss man Lebensentscheidungen hinterfragen, weil wenn das Geschenk ist vom Bund, dann hei.
Also ich kann jetzt da gerade bekannt geben, wenn Gami Lotte mal sollte gehen, was Gott bewahre. Da gibt es keine Abgabe mehr, Entschuldigung, beim Nebelspalten. Wir sind hier in der brutalen Marktwirtschaft, in der brutalen Privatwirtschaft, wo die Angestellten schlecht behandelt werden, bis zum Schluss. In der Bundesverwaltung ist es ein bisschen anders. Jetzt eben, wir müssen mal genau schauen, was da eigentlich Begründung ist. Und vor allem auch, ist es eine Epidemie? Ist denn das normal bei allen Bundesräten? Weil es ist natürlich klar, das sind ja alles Stellen oder sagen wir Anstellungen gewesen, wo der Bundesrat Berset gemacht hat, wie das sind Leute, die ihm persönlich gepasst haben, die er persönlich gebraucht hat, wo sozusagen, ja, an seiner Person gegangen sind, nicht in dem Sinn normale Beamte gewesen sind, sondern eben so Leute, eigentlich Stäbler, mehr oder weniger. Und ich meine, das haben ja alle Bundesräte. Und es ist ein bisschen eine Epidemie, dass die Stäbe immer grösser werden, weil die Bundesräte sich einsam fühlen. Ich weiss es nicht. Auf jeden Fall müssen wir mal schauen, ob auch andere Bundesräte das machen, dass da einfach ein unglaublicher ja, ein Geldregen über die Leute herabgeht, wenn sie dann einmal noch einen neuen Job suchen müssen, weil ihr Bundesrat eben nicht mehr antritt, weil er zurückgetreten ist. Und bei Alain Berset, ich habe ja gesehen, auf der Liste, Gianna Blum ist ja auch eine von denen, die darüber gekommen hat. Und das ist nämlich auch noch interessant, das war eine Kommunikationschefin, die sehr kurz noch Kommunikationschefin war. Und sie ist ja nur gekommen wegen Peter Launer. Du hast ihn vorher erwähnt, das ist der langjährige Kommunikationschef, der nachher hat müssen, aufgrund von vielen ja, Affären oder Skandalen, die man am Berset angehängt hat, zu Recht oder nicht zu Recht, je nachdem. Das Wichtigste ist natürlich die sogenannte Standleitung zum Ringier Verlag. Er musste gehen, dann hat es unbedingt natürlich einen Ersatz gebraucht. Und das war Gianna Blum. Und woher ist denn die gekommen? Auch aus dem Haus Ringier. Nicht auch, Peter Launer kommt nicht von dort. Aber wie gesagt, ja, auch dort schmeckt es ein bisschen so, als hätte die wahrscheinlich den Job gar nicht lange übernommen, wenn sie nicht irgendwie hätte können ahnen, sie wird noch entschädigt, weil dort der Alain Berset eigentlich schon mehr oder weniger mit einem Bein draussen war aus seinem Amt.
Es ist aber auch eine viel grössere Diskussion, oder? Die politische Frage nach diesen goldenen Fallschirmen. Weil das gibt es ja nicht nur auf Bundesebene, Kantonsebene und sowohl auch Gemeindesebene. Wir haben ja in der Stadt Zürich auch so Fälle gehabt, wo ein Schulpräsident ja dann wirklich gross abkassiert hat. Es hat eine Initiative gegeben seitens SVP, dass man eben die goldenen Fallschirme abschafft. Dort hat man zum Teil Erfolg gehabt. Aber es ist ja immer argumentiert von der linken Seite aus, dass man das macht, weil die Leute ja Probleme oder Schwierigkeiten haben, nachher wieder einen Job zu finden. Also man müsse das ja abfedern. Und das ist das Argument, das ich nie verstanden habe. Weil das ist genau der Wert, den die haben. Die haben ein Netzwerk in die Politik rein, das sonst niemand hat. Das macht die ja so unglaublich wertvoll für den Arbeitsmarkt, wenn du natürlich im Telefonbuch kannst aufmachen und eben die Nummer von Alain Berset ist dann halt dort. Und dass man da wirklich das Gefühl hat, die Leute haben es nachher schwierig, um einen neuen Job zu finden, finde ich also schon ein Affront gegenüber dem Steuerzahler.
Absolut. Und eben, ich glaube, das ist ein Vorwand. Es geht nicht um das. Es geht darum, dass man Leute, die einem persönlich viel geholfen haben, persönlich nachstehen, viel zusammengeschafft haben, vielleicht auch viele Überstunden gemacht haben. Das kann ja alles sein. Das würde ich ja gar nicht in Frage stellen. Aber dass man die einfach am Schluss von seiner Amtszeit noch tut ein bisschen vergolden. Das Gleiche ist ja auch mit den Ämtern, die die Leute häufig auch noch überkommen. Die werden ja dann, das gehört eigentlich auch schon seit Jahren zum Usus. Das ist jetzt wirklich nicht nur ein Berset-Problem. Gehört zum Usus von allen Bundesräten. Mehr, die ja immer darauf schauen, geht jetzt einer, ist ein Rücktritt bevorstehend. Schauen ja genau auf das. Werden enge Mitarbeiter befördert in Ämter, wo sie dann als Chefbeamte überlebt, oder? Das Ende von ihrem Chef, von ihrem Bundesrat überlebt. Und das passiert sehr häufig. Da muss man fast sagen, die Abgangsentschädigungen, die wir jetzt erwähnt haben, sind vielleicht billiger für den Steuerzahler als ein unfähiger persönlicher Mitarbeiter, der dann Direktor wird von einem wichtigen Bundesamt, was mehr kostet und wo er auch viel mehr Verheerendes kann anrichten. Gut, wenn ihr das so seht und gleich findet, ja, ich vertraue dem Staat, dann vielleicht braucht ihr ein neues Auto. Ich gebe zu, dass die Logik ist nicht so leicht ersichtlich. Weil wer dem Staat vertraut, darf ja bald kann nicht mehr ein Auto fahren. Und solange ihr noch Auto fahren dürft, solange die lieben Beamten uns das noch erlauben, müsst ihr ein Auto kaufen. Und am besten kaufen das Auto beim Kenny Eichenberger, wo Mercedes vertritt. Mercedes, eine von den ganz grossen, ikonische Marke von der Automobilgeschichte. Also grosse Bewunderung für die unglaubliche Leistung von dieser Firma, die so seit mehr als 100 Jahren Auto macht und einer der wichtigsten Erfinder war auch vom Auto. Gehen zum Kenny Eichenberger und hört jetzt gut zu.
Weihnachten liegt in der Luft und wir machen schon diesen Samstag ein wunderschönes Weihnachtsshopping im Kennys Autocenter. Profitiere von unserer Weihnachtsaktion mit einem 0% Leasing auf über 300 sofort verfügbare Neuwagen von Mercedes-Benz und Smart. Geniessen unser legendäres Kennys-Käffchen vom Barista und unsere selber gemachten Weihnachtsgutzli. Wir freuen uns auf euren Besuch diesen Samstag im Kennys Wettigen und Dietliken.
Ja gut, eine neue Geschichte, die Dominik Feusi ausgegraben hat. Es geht um Gemeinden und was die Rahmenverträge für die Gemeinden können bedeuten. Ich will hier noch einen neuen Begriff einführen, den Paul Richli, der Staatsrechtler aus Luzern geprägt hat für die Verträge. Es ist ja absurd, dass man die Verträge immer noch nicht können, verbindlich benennen können. Der Bundesrat hat dann von einem Stabilisierungsprogramm und so weiter geredet. Die Economy Suisse, die natürlich die Abstimmung gewinnen hat, sind wir mit einem neuen Begriff operiert, nämlich bilaterale 3. Und wir haben letzte Woche berichtet, Dominik und ich, das war eine Geschichte von Dominik Freusi, dass der Bundesrat jetzt einschwenkt auf die, tut mir leid, Propagandaformel von der Economy Suisse. Wir haben eine neue Propagandaformel, die meiner Meinung nach viel besser ausdrückt, um was es hier geht. Integrationsvertrag Nummer 1. Integrationsvertrag 1. Begriff von Paul Richli, den bringen wir jetzt neuerdings immer in den Nebelspalter. Gut, um was geht es eigentlich? Was ist die Geschichte von Dominik Feusi?
Es ist so, dass beim Bund ein Studienauftrag gegeben worden ist und die halten fest, dass Leute mit einem erhöhten Armutsrisiko ein Daueraufenthaltsrecht beantragen werden und dann, was für eine Überraschung, für immer in die Sozialhilfe fallen. Und dieser Studie ist wirklich spannend, weil die Frage ist ja, was kostet uns der ganze Spass? Und zwar weiss man jetzt, dass es für Gemeinden in den nächsten 10 Jahren, wo dann das eingeführt werden würde, zwischen 560 bis 740 Millionen Franken würde kosten. Und der Bundesrat, der schreibt in seinem Vernehmlassungsbericht zwar, dass das gar nicht so schlimm sei, weil im Unterschied zu den EU-Mitgliedstaaten bekommen wir ja erst nach 5 Jahren ein Daueraufenthaltsrecht, wenn man sich ja nachhaltig in den Arbeitsmarkt integriert. Und da sehen wir das Risiko, dass die Leute nach einer Sozialhilfe beziehen, mega beschränkt. Aber das angebliche nachhaltig im Arbeitsmarkt integriert sein, das ist ja nach dem EuGH schon der Fall, wenn man in einem kleinen Teilpensum schafft. Und darum, die Studie sagt ganz klar, für Gemeinden, das wird eine teure Rechnung.
Genau, also ein Grund weiter, warum der Integrationsvertrag 1 nicht so günstig ist für die Schweiz. Nicht so günstig. Kostet viel, reguliert viel, bringt uns wenig. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema, das auch uns könnte viel, viel Geld kosten und wo völlig daneben ist, der Service Citoyen. Im Prinzip, oder? Da muss man auch mal das grundsätzliche Argument wieder mal sich in Erinnerung rufen. Der liberale Staat darf eigentlich niemand zwingen zur Arbeit. Das ist wirklich, es geht um Sklaverei, es geht um Zwangsarbeit. Und ich finde, der einzige Grund, warum man das mal darf, ist Landesverteidigung. Und das ist beim Militär, oder? Das ist die Wehrpflicht, die die Männer haben, ist an sich eine Zwangsarbeit, die uns aufgeteilt wird von der Verfassung und so weiter. Aber das, finde ich, kann man begründen aus einer liberalen Sicht. Alles andere meiner Meinung nach nicht. Und deshalb ist der Service Citoyen vielleicht gut gemeint, weil er ja will, dass er auch zum Beispiel die Frauen etwas leistet. Bin ich jetzt nicht so, finde ich jetzt nicht so prioritär. Kann man dann mal reden in 100 Jahren? Zuerst müssen wir wieder mal eine Armee haben, sowieso. Aber der Service Citoyen, der ist wirklich das Kind mit dem Bad ausgeschüttet. Das ist völlig übertrieben, brauchen wir gar nicht. Und es ist wirklich Sklaverei für alle. Sklaverei eingeführt in der Schweizerischen Eidgenossenschaft, das wollen wir nicht. Hört jetzt gut zu.
Jetzt aufpassen. Am 30. November stimmen wir über die Service Citoyen-Initiative ab. Auf den ersten Blick klingt sie gut. Aber leider ist das wie bei vielen Initiativen. Der Bürgerdienstzwang hat auch Schattenseiten. Es ist falsch, dass der Staat Schweizerinnen und Schweizer zwingen kann, ein bequemes Jahr für die Allgemeinheit oder für die Umwelt abzuleisten. Es ist nicht richtig, dass jemand auf Kosten vom Steuerzahler eine Bibliothek einräumt, in einem Schwimmbad mithilft oder Bäume pflegt, nur weil er keinen Bock aufs Militär hat. Konkret geht es um mindestens 960 Millionen Franken, die wir als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zahlen müssten. Stimmen deshalb auch Sie Nein zu der Service Citoyen Initiative und schonen Sie Ihr Portemonnaie.
Gut, ein bisschen ähnliches Objekt oder Projekt, mit dem würde ich sagen, chancenlos, aber doch interessant, Grundeinkommen. Was ist da Neues zu berichten?
Es wäre 2'000 Franken pro Monat für jeden. Und zwar so soll das Sozialsystem umgebaut werden. Die Idee ist so ein bisschen, das kann man erklären, wie ein AHV für alle, wo eben soll die Sozialhilfe und andere Sozialleistungen ersetzen. Das neue Modell, das würde Lebensvorsorge Schweiz heissen und wäre eben ein einheitliches Grundeinkommen, das sozusagen der Ersatz wäre. Jeder Erwachsene, der würde 2'000 Franken bekommen, pro Kind wären es 700 Franken und finanziert soll das werden über die heutigen Beiträge für die AHV, die IV, die EU, sowie auch frei werdende Mittel aus der Familienzulage, der Sozialhilfe, der Ergänzungsleistung und auch der individuellen Prämienverbilligung. Und andererseits muss man auch sagen, alle Erwerbstätigen, die würden auf ihrem Einkommen eine zusätzliche Abgabe von 40% von ihrem Bruttolohn leisten, maximal 2'000 Franken. Und das würde man dann sozusagen wieder zurückbekommen. Und das heisst also, bei einem Lohn von 5'000 Franken wäre es ein Nullsummenspiel. Man würde 2'000 Franken abgeben und 2'000 Franken wieder zurückbekommen. Die Idee kommt von der ETH-Mathematikerin Marina Meister und dem Betriebsökonom Daniel Straub.
Gut, das ist ein altes Anliegen. Man kann es durchaus auch in libertären Kreisen kann man es sehen, auch in Amerika zum Beispiel. Aus meiner Sicht, ja, auch gut gemeint, aber vollkommen unrealistisch, dass wir den ganzen Sozialstaat sonst würden abbauen, sondern das Grundeinkommen würde einfach noch dazukommen. Du bist auch Politologin, kennst die Schweizer Politik sehr gut. Wie würdest du die Chancen von so einem Vorstoss, von einem erneuten Vorstoss einschätzen?
Es ist natürlich immer so eine Bubble-Diskussion. Ich glaube, man ist sich einig, dass das System, das wir haben, was Sozialleistungen anbelangt, extrem kompliziert ist, ist auf Ebene der Kantone geregelt, die Gemeinden haben auch etwas zu sagen und es ist extrem teuer und intransparent. Also wirklich zu wissen, wer bekommt wie viel, da muss man sich wirklich reinknüllen. Es ist aus meiner Sicht doch gut, dass man sagt, hey, wir müssen das System umdenken. Dass da die Ideen da sind, dass man Diskussionen möchte führen, finde ich gut. Aber man weiss, die Schweizer Demokratie, die ist langsam und nicht darauf ausgelegt, auf grosse neue Ideen. Also das Ziel ist auch, dass aus dem eine Initiative wird. Man möchte jetzt mal Diskussionen eröffnen und dass man dann über das debattiert. Aber doch irgendwo noch die Hoffnung da, dass man auf einen Konsens kommt, dass man das System muss überarbeiten und dass man Lösungen findet, die akzeptabler sind. Aber einfach der Gedanke, dass man halt vom Lohn 2'000 Franken wegnimmt, um die nachher wieder retour zu bekommen, ist ein Bürokratieapparat, weil irgendjemand muss das einziehen und wieder auszahlen. Und das ist einfach schon ein bisschen der Fehler an dieser Überlegung.
Absolut. Und eben, wie gesagt, es ist ja schon ein paar Mal probiert worden. Es ist einfach so, es gibt so Ideen in der Politik, die immer wieder kommen, obwohl sie eigentlich völlig chancenlos sind. Und natürlich viele Intellektuelle haben an dem Freude. Gut, ich gebe zu, auch ich würde mich als Intellektueller bezeichnen. Und ich habe ja auch meine Lieblingsthemen. Und ein Lieblingsthema ist natürlich die Unabhängigkeit von der Schweiz. Weil das ist etwas, was vielen Leuten nicht so bewusst ist. Wir sind eine von den ältesten bestehenden Republiken der Welt. Und wir haben in der Weltgeschichte schon sehr viele schwere Zeiten durchgestanden. Jetzt sind wir vielleicht auch wieder in einer unübersichtlichen Zeit. So schwer ist es noch nicht, aber unübersichtlich. Und zudem möchte ich ein Referat halten, ich ein Referat am nächsten Donnerstag. Und es geht darum, wie soll sich die Schweiz positionieren in dieser neuen Welt zwischen Brüssel und Washington oder vielleicht auch zwischen Peking und Moskau, keine Ahnung. Das würde ich nicht. Ich habe noch gar keine Ahnung, was ich da erzähle. Nein, ich habe mir schon ein paar Gedanken gemacht. Was sind Gami, die Einzelheiten?
Ja, du am Donnerstag. Ich glaube, das ist eigentlich der Verkaufsschlager schon für sich.
Ja, aber wo und wenn?
Es ist im Glockenhof Türöffnung 17:30 Uhr. Es hat noch ein paar Billets, die ihr jetzt kaufen könnt. Ich verlinke euch das natürlich in den Shownotes. Und sonst für die wirklich spontan Entschlossenen gibt es noch die Chance, dass man dann an der Abendkasse ein Billett kauft.
Genau, und ich schüttle euch dann noch die Hand. Immerhin, also das ist nicht schlecht. Gut, was ganz wichtig ist, gestern im Kantonsrat, das ist gestern die Vorstoss von der SVP, Kopftuchverbot im Kanton Zürich. Ja, Gami, was sind da die neuesten News?
Es folgt ein bisschen einem nationalen Trend, und zwar möchte man im Kanton Zürich ein Kopftuchverbot für Schülerinnen und Lehrerinnen an den öffentlichen Schulen. Am Montag ist die Motion eingereicht worden und die Begründung dafür ist, dass die Volksschule, ja, die orientieren sich ja an den christlichen, humanistischen und demokratischen Werten. Wir haben die Wertvorstellungen und eben muslimisch begründete Kopfbedeckungen, die widersprechen diesen Werten. Und darum jetzt der Vorschlag, weil eben im Kanton Zürich gilt in dem Sinn keine Kleidervorschrift, einerseits für Lehrpersonen, aber natürlich auch für die Schüler. Klar, dort haben die Schulen immer ein bisschen Kompetenz, wenn wir dann wieder die Diskussion im Sommer haben, was dürfen die Mädchen anziehen oder nicht. Aber man geht da am nationalen Trend, wo ja die Debatte auch auf Bundesebene schon läuft.
Hat das überhaupt Chancen? Also die SVP ist ja die grösste Partei zwar im Kanton Zürich, aber hat nicht Mehrheit im Kantonsrat. Wird sie da unterstützt von den anderen?
Man halt
Parteien, wie sieht das aus?
Also von links gibt es natürlich Ablehnung. Es sei wieder antimuslimische Ressentiment, das die SVP möchte hervorbringen von der FDP und der Mitte. Dort hält man sich noch bedeckt, hat man noch wirklich keine Informationen gemäss dem Tagesanzeiger. Was natürlich spannend ist, ist, was macht die Mitte? Weil Marianne Binder und natürlich auf Bundesebene sehr, sehr stark für das kämpft, oder für das Kopftuchverbot, ist ja die Vorreiterin in dem. Also müsste man logischerweise und könnte aus meiner Sicht das Mitte Zürich mit dem mitgehen und sagen, hey, das folgt unserer nationalen Parteipolitik, die wir dort haben. Bei der FDP würde ich mir doch hoffen, dass wir da Einsicht haben. Es ist aber noch offen. Dabei gibt es ja ganz, ganz wichtige Resultat aus der Forschung heraus. In Frankreich gibt es ja ein Experiment, das hat man ja in Paris gemacht. Und zwar dort hat man ja wirklich angeschaut, wo das Kopftuchverbot eingeführt ist, hat man ja das natürliche Experiment gehabt und hat gesehen, was hat das bei jungen Mädchen zu Veränderungen geführt. Und sie sind länger in der Schule geblieben, sie haben Karriere gemacht, sie haben vor allem Karriere beim Staat gemacht, weil beim französischen Staat darfst du ja kein Kopftuch tragen. Also hat ihnen das ganz neue Karrierewege ermöglicht. Sie haben später geheiratet. Und, das finde ich auch sehr spannend, sie haben außerhalb von ihrem Glauben häufiger geheiratet.
Ich muss jetzt ehrlich sagen, das sind jetzt interessante Studien, die würde ich mir gerne anschauen, weil es ist fast zu schön, um wahr zu sein, oder? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so klare Ergebnisse bekommt. Es würde ja jetzt dafür sprechen, weil ich hätte jetzt so gesagt, ja, find bei den Lehrerinnen finde ich es richtig. Weil mittlerweile ist halt das Kopftuch, da kann man sagen, was man will. Es ist halt nicht nur ein religiöses Symbol geworden, sondern es ist auch ein politisches Symbol. Und solange es den politischen Islam gibt, den Islamismus, sind wir halt nie ganz sicher, was es heisst. Ist es nur Religiosität? Hätte ich kein Problem. Ich meine, ein guter Sikh hat auch einen Turban an und ich habe es ist mir völlig egal, ob der Turban trägt oder nicht. Ich weiss, ausser in Indien sind es teilweise einmal schon auch Terroristen, aber bei uns nicht. Bei uns sind Sikhs lieb und brav. Bei den Muslimen ist es ein bisschen schwieriger in Europa. Jetzt in der Schweiz haben wir das eigentlich auch nicht, aber in Europa ist es, Frankreich natürlich ganz klar. Eben, ich finde bei Lehrerinnen, nicht. Ich hätte jetzt aber gesagt, bei den Mädchen, nein, komm, das soll die Familie selber entscheiden, aber ja.
Das ist genau das Problem, oder? Man weiss aus Frankreich, dass der Entscheid mit dem Kopftuchverbot in der Schule, dass das diesen jungen Mädchen so unglaublich viel familiären Druck weggenommen hat. Weil man hat einen staatlichen Entscheid gehabt. Und gerade in sehr konservativen Familien, wo sich ein junges Mädchen auch mit vielleicht sogar Hilfe von der Mutter nicht durchsetzen kann, wo man einfach sagt, das machen wir so, ist die Diskussion weg gewesen. Und du hast dann plötzlich später natürlich die Option gehabt, immer noch selber zu entscheiden. Aber in einem Alter, wo du dich gar nicht wehren kannst, in diesen Familienstrukturen, hat das wirklich zum Erfolg geführt. Und das ist für mich das beste Argument, dass du diesen Mädchen den konservativen Familiendruck musst wegnehmen.
Ja, das ist interessant. Das ist jetzt völlig für mich auch ein neues Argument. Aber mal wirklich bedenkenswert. Gut, schauen wir, wie das im Kanton Zürich rauskommt. Natürlich, muss ich ehrlich sagen, sensationell. Wenn die Mitte und die FDP das unterstützen, das glaube ich zurzeit noch nicht. Also würde ich noch sehen. Aber wie gesagt, ist auf jeden Fall eine interessante Diskussion, gerade auch aus liberaler Sicht. Religionsfreiheit versus politischer Islam. Mhm. Es geht ein bisschen um das. Das ist das Problem. Und ist halt bei anderen Religionsgemeinschaften zurzeit nicht der Fall. Gut, das war es. Bern einfach an dem 25. November 2025. Gami Lothe und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Ja, wie immer, könnt euch nicht entschuldigen, wenn ihr nicht links sind. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen. Gleicher Kanal, gleiche Zeit. Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch